ESP Guitars präsentiert
Dear of the Dark.
Es gibt natürlich aber auch so Momente, die ganz gut altern. Ich zum Beispiel, so war ich hier sitze, schwöre, dass ich mal mit 17 auf einer Party, rotzbesoffen im Sommer, wirklich mit Fäusten die Stereoanlage verteidigt hat, weil ich unbedingt nicht weniger als 21 Mal am Stück Ride On von AC/DC hören wollte. Ja, Simon, guten Tag, endlich wieder da.
Mahlzeit, Hanno.
Wie geht es?
Och, jetzt wo ich dich sehe, direkt erstmal mäßig.
Siehst du, ich wollte gerade auch sowas in die Richtung sagen, aber mit einem deutlich positiveren Endergebnis. Ich bin froh, dich zu sehen und ich überlege die ganze Zeit schon, was auf deinem Zipper steht.
Leviathan.
Was ist das? Ach so, kenne ich. Der ist auch so ein Tattoo-Artist, richtig?
Der ist auch Tattoo-Artist, ja. Soweit ich das überblicke.
Wenn ich mich richtig erinnere, wollte der mal ein T-Shirt-Design machen für eine US-Tour von uns, dann hat er nie abgeliefert.
Ah, geiler Typ.
Ja, so sieht's aus.
Der ist ein bisschen komischer Typ, würde ich sagen.
Ja, und was ich noch sehe, jetzt ganz klar, müssen wir direkt drüber reden. Simon hat sein Mikrofon eigentlich immer auf so einen Haufen Bücher gelegt. Und jetzt sehe ich, was sehe ich, du hast so einen Profi-Schwenkarm, Alter, ich drehe durch.
Ja, das war die Hoffnung, dass ich so einen Profi-Schwenkarm habe. Leider ist er nicht so richtig geil.
Sieht geil aus. Was ist das Problem?
Das Problem ist die, ich würde sagen, schrottige Qualität. Also, er hält nicht ganz, was er verspricht. Was geil ist daran, ist, dass das XLR-Kabel integriert ist. Hat natürlich den Nachteil, dass wenn mal was kaputt geht, man den ganzen Scheiß auch weghauen kann, denn man kann das Ding nicht öffnen, um das Kabel zu reparieren. Aber ja, alles daran ist nicht so richtig geil. Ich werde den wieder zurückschicken und beim nächsten
Mal. Was hast du gelegt?
$130.
Alter, wenn was für $130 dann so scheiße ist, dann kannst du auch mal mit dem Messer vorbeigehen als Antwort.
Ja, würde ich machen, wenn ich noch in Tampa wäre. Gator ist nämlich in Tampa.
Interessant, ist das so, wie darf Gator, das ist so eine Firma für Stative oder was?
Die machen vor allem Cases und auch die Cases waren scheiße, ich hätte es wissen müssen.
Ach so, die Gator Cases, sind die echt so scheiße? Die sind hier immer so ein Standard, glaube ich, oder? Oder ist das so Entry-Level, Consumer?
Ich würde sagen Entry-Level. Ich hatte zwei Gator Cases, bei denen ist immer sofort dieser Strap gerissen, der den Deckel aufhält. Also da ist immer die Klebestelle direkt mit rausgekommen. Ja, das Case aufgemacht und dann lag da so eine hart gewordene Klebestelle im Case und die Schnallen waren immer scheiße. Also wie gesagt, ich hätte es wissen müssen. Ich fand nur irgendwie die Vorstellung, dass das Kabel integriert ist, attraktiv, weil weniger Kabel auf dem Tisch sind, nicht verkehrt.
Wie alle Kinder musste ich das mit den Cases auf die harte Tour lernen. Im Touralltag, wer billig kauft, kauft immer zweimal. Und so ist das mit Cases leider immer und ausnahmslos.
Das ist genau der Effekt gewesen, ja.
Und dann irgendwann habe ich dann angefangen, mir so Custom, richtig extrem gute Cases, wo dann halt leider auch pro Ding irgendwie 300-400 Euro kostet für ein Amp-Case. So. Aber die Dinger kannst du halt echt mit einem Panzer überfahren, was oft passiert. So.
Das ist ja das, was man ungefähr regelmäßig macht auf Tour.
Und auf Tour erleben will.
Ja. Panzer fahren.
Simon, Labarababa, was gibt's Neues auf deiner Seite? Lass es uns wissen.
Oh, ich habe erstmal gerade noch schnell übelst eine vegane Chorizo gegessen. Jetzt habe ich erstmal Sodbrennen.
Sorry, mein Freehand ist hier wieder abgeschissen, Alter. Das klingt ja fürchterlich, sag ich. Und das sage ich als jemand, der schon seit über 20 Jahren kein Fleisch gegessen hat.
Schmeckt okay, aber der Effekt war nicht so geil. Nö, sonst, heute ist Bandcamp Friday, wie du vielleicht weißt. Und ich habe natürlich... Ja, sag, du hast direkt. Ja,
nee. Nee, du machst jetzt wieder Werbung, ne? Richtig, hau mal raus.
Ja, ich mach direkt
Werbung.
Aber
wenn die Leute das hören, ist der Bandcamp Friday eh vorbei.
Der ist eh vorbei, aber gut, ich gehe jetzt nicht davon aus, dass ich alles ausverkaufe. Nee, heute ist Bandcamp Friday und ich habe ein Tape rausgehauen von einer Band namens Plebeian Grandstand.
Wer kennt sie nicht?
Der ein oder andere wird sie kennen, aber auf jeden Fall seelenzerstörender, dystopischer Hass-Metal. Also, geil. Wer sich die Seele zerstören lassen will, sollte mal reinhören.
Was für die ganze Familie.
So sieht's aus, ja. Nö, Bandcamp Friday halt. Was soll man machen? Man haut halt Zeug raus.
Und sonst so? Was gibt's Neues? Auf deiner Seite, auf der anderen Seite dieses sehr, sehr großen Landes. Simon ist immer noch nicht zurückgekehrt und ich kriege langsam das Gefühl, dass das auch nicht passieren wird.
Was gibt's Neues? Das Wetter ist jetzt angenehm.
Das musst du kurz schildern. Was bedeutet angenehm?
Es hat sich abgekühlt. Es regnet immer mal ein bisschen schön, aber so leicht, so ein bisschen nieselig. Nö, ist geil. Es ist auf jeden Fall, ich lebe mich langsam gut ein.
Hier in Florida wird das Wetter jetzt nämlich auch richtig geil. Jetzt ist so, die Luftfeuchtigkeit ist jetzt wieder einigermaßen erträglich und es sind immer so, jetzt ist gerade draußen so 25 Grad, ist herrlich. Also jetzt fängt es an, wirklich geil zu werden. Also von jetzt bis nächstes Jahr, ja, so April, Mai ist dann schön.
Ja, das ist doch schön zu hören.
Ich freue mich tatsächlich auch drüber. Ich habe immer gedacht, ich hätte ein sehr dickes Fell, aber dieser Sommer war sehr, sehr hart. Also hat mir übel mitgespielt.
Wie ist das zu verstehen?
Ja, es ist halt einfach so wirklich apokalyptisch heiß gewesen. So 10 von 10 Punkten auf der Armageddon-Skala. So, also man hat das Gefühl gehabt, wirklich, man muss schmilzen. Aber du weißt ja, wir müssen das ja den Leuten nicht immer wieder erklären, aber die Hitze hier ist halt so eine Trope, subtropische Hitze. Ne? Es ist halt bullig warm und gleichzeitig unglaublich feucht. Ja, wenn man nicht gerade ein selber irgendwie ein Pilz ist oder so, ist das nicht so mega geil.
Ja, auf jeden.
Aber halt auch nur in Juli, August. Und das hat sich jetzt sehr weit in den September reingezogen und so. Aber der Deutsche, ihr wisst, wie es ist, der meckert auch sehr gerne. Immer noch natürlich viel geiler als das Wetter jetzt wahrscheinlich gerade irgendwo anders.
Und der Preamp knistert.
Ja, ich habe gerade schon Simon erzählt, hier mein Teil, neues Teil, was ich mir gekauft habe, total toll. Macht die ganze Zeit mega Stress. Und es muss auch zurückgeschickt werden. Also heute Bandcamp Friday ist natürlich total super, aber auch heute New Gear, Schrottgear, sein neuer Schwenkarm und mein neuer Preamp, absoluter Schrott, Alter. Totaler Hass heute schon wieder.
Ja, muss direkt zurückgeschickt werden. Schade drum, aber so ist das manchmal. Ich habe auch geile Sachen bekommen in der Zwischenzeit.
Lass hören.
Ich habe mir hatte ich letztens schon erwähnt, eine Bariton-Gitarre bestellt, die ist ziemlich cool, die ist angekommen.
Die sehe ich hinter dir rumstehen.
Oh ja, das ist richtig. Die ist da an die Wand gelehnt, ja. Ja, coole Klampfe. Und jetzt experimentiere ich damit ein bisschen rum. Und weißt du, ich hab noch so ein Pedal bekommen. Ich weiß nicht, ob ich das auch letztens angesprochen habe, aber ja, du hast einen Einwand.
Was kann das?
Das nennt sich Death Knob. Und das ist eine HM2 EQ-Kurve sozusagen, die du mit in deinen Sound reindrehen kannst. Das heißt, du hast halt keinen klassischen HM2, kein klassisches HM2-Pedal, sondern einfach nur die EQ-Kurve vom HM2 und kannst die vor dein Amp hängen oder was auch immer und den dann so reindrehen und wenn du das Ding voll aufreißt, klingt das schon sehr HM2-mäßig. Und ich drehe das aber nur so ganz leicht auf und dann hat das so ein bisschen den Effekt, gerade von meinem Camper mit so einem, ja, nenne ich es jetzt einfach mal fies, ein bisschen von einem etwas digitaleren Sound, mischte die einfach so ein bisschen schön Schmutz rein und das Pedal finde ich so geil, dass wenn ich es ausmache, würde ich mich direkt erschießen, von daher, ja.
Also es ist nur eine EQ-Kurve, es ist ein reines EQ-Pedal, aber es macht keine Verzerrung oder sonst irgendwas?
Genau.
Interessant, was kostet der Braten?
Ich glaube, der hat 150 oder so gekostet, müsste ich jetzt nochmal nachschauen.
Stolzer Preis für so einen Knopf-EQ, ne?
Ist es, aber ich muss sagen, das war so richtig, du kennst das ja als Gitarrist und du hast ja durchaus ein paar mehr Pedale als ich. Manchmal,
das eine oder andere, sagt man mir nach, ja.
Man hat ja immer die Hoffnung, wenn man sich sowas kauft, dass man es anschließt und dass es sofort geil ist. Und
ja, das kenne ich.
Ne? Und dann ich würde sagen, in 9 von 10 Fällen ist es erstmal so ein bisschen ernüchternd und entweder du kriegst es dann hin und drehst den Sound irgendwie hin, dass es geil ist, oder es wird einfach nicht geil und du hast dann einfach, keine Ahnung, paar $100 für nichts Geiles ausgegeben. Aber bei dem Pedal war das echt so angeschlossen. Ich habe das nur so, ich drehe das so vielleicht 10% auf nur. Und weil ich gar nicht, ich sag mal so, ich will gar nicht viel HM2-Sound in meinem Signal haben. Ich will nur so ein bisschen, es gibt so ein paar Charaktere beim HM2, die ich immer schon ausschneiden und in meinen Sound reinpacken wollte. So. Und genau das macht das Pedal. Und ich drehe das so 10% auf und dann klingt alles geiler.
HM2 ist auch eine schwierige Sache. Also, ne? Mhm. Ich war nie sonderlich Fan von dem Ding, aber die Aufnahmen, die ich jetzt jüngst gemacht habe, habe tatsächlich hin und wieder mit dem HM2 rumexperimentiert. Und da hat sich das Problem direkt gezeigt. So, und es ist sauschwierig, die Teile wirklich so aufzunehmen, wie sie klingen sollen. Es ist unglaublich schwer, weil es ist immer leicht gesagt, ja, alle Regler nach rechts und gib ihm.
Ja.
Gar nicht so einfach. Und im Studio dann natürlich, wenn man dann versucht, irgendwie das mit den anderen Instrumenten zusammenzumischen und so, das ist gar nicht so einfach. Also sehr, sehr schwierig. Ich bin gespannt, das Pedal muss man mitbringen. Können wir das mal ausprobieren? Vielleicht kann ich mir nämlich den HM2 hier dann in Zukunft auch sparen und nur diese EQ-Kurve davor knallen. Obwohl ich den Sound... es kommt immer drauf an. Also ich bin so ein bisschen gelangweilt von so typischem HM2 Schwedentod.
Ja,
so. Also ich finde es geil, so, aber es ist auch so, gerade in den letzten Jahren, auch durch viele Ami-Bands, extrem inflationär benutzt worden, das Pedal, wo man dann so ein bisschen denkt, so, ich finde das als Klangfarbe gut. Ich mische gerne den HM2-Sound mit anderen Gitarren, dass du gar nicht so weit genau weißt, wo dieses unglaublich asoziale Gebritzel herkommt, und dafür ist so ein HM2 extrem fantastisch. Aber den alleine, das ist immer so, ja, so ein bisschen played out, wie ich finde.
Ja, gehe ich komplett mit, und genau das ist auch mein Ding. So, ich mag halt gewisse Charakteristika vom HM2, aber nur diesen puren HM2-Sound finde ich auch ziemlich überstrapaziert. Ja,
vor allen Dingen über 40 Minuten über eine ganze Platte oder so.
Ja, muss nicht sein. Kann man machen, muss man nicht so. Aber genau, das ist halt das Geile an dem Pedal. Du hast halt die Integrität deines eigenen Zerr-Sounds von deinem eigenen Amp, und du hängst es halt irgendwie davor oder auch gerne in den Effects-Loop, und dann kannst du halt so ein bisschen diesen HM2-Flavor mit reinmischen, so nach Gusto quasi. Und das ist genau, glücklicherweise funktioniert das Pedal genauso, wie ich es mir erhofft habe.
Die Freude über neue Pedale ist natürlich fantastisch, kann man nur durch eine Sache toppen, und das ist die Freude an alten Pedalen. Und ich halte das hier in die Kamera, Simon. Das Ding habe ich wieder lieben gelernt. Das ist von 1995, und zwar ist das ein Zoom 505 Guitar Multi-Effekt-Gerät. Compact Multi-Effects Processor. Wow. Kann man wahrscheinlich so für 4 € oder so auf dem Flohmarkt kaufen. Klingt völlig asozial. Wenn du denkst, ein HM2 klingt menschenfeindlich. Das Ding ist ein ganz, ganz anderes Level nochmal von Abgefucktheit. Kann ich nur empfehlen. Und ich habe das tatsächlich jetzt bei den neuen Aufnahmen tatsächlich echt viel benutzt. Also jetzt nicht viel benutzt. Ich auch erzähle gar nicht so genau, wofür ich das benutzt habe, weil das ist natürlich so ein bisschen mein Geheimnis. Aber so Lo-Fi-Sachen, ich stehe extrem auf Lo-Fi, auf so schlechten digitalen Sound mittlerweile. So, weißt du, Lo-Fi mit einem 4-Spur-Recorder, ja, alles cool, aber es ist auch so, es kann jeder. Aber so richtig Gold aus so richtig schrottigen Digitalpedalen aus den 90ern oder auch so 19-Zoll-Effektgeräten rausholen, kann ich nur allen Leuten empfehlen. Das ist große Freude. Das Teil, und wie viele der Dinge, die ich so besitze, gehört mir nicht mal, sondern das habe ich vor 20 Jahren meinem Kumpel Peter Strom geklaut. Ja. Also ich gebe es auch niemals zurück. Nichts für ungut, Peter. Bis später, Peter. Also hier ist es so, also er weiß auch, dass ich es habe. So. Er weiß auch, dass ich es habe. Und es wird auch ordentlich genutzt. Das ist immer das Wichtigste. Davon Diebesgut soll dann wenigstens vernünftig benutzt werden.
Das sind so diese Pedale, die man sich als frischer Gitarrist gekauft hat, so als Metal-Gitarrist, wenn man noch im Proberaum durch irgendeine komische Fender-Kombo oder so gespielt hat und dann halt irgendwie Zerr-Sound brauchte. Und wenn man es nicht besser wusste, hat man sich oft solche Zoom-Sachen oder so gekauft, ne? Und na klar, die klingen natürlich speziell, um es mal so zu sagen, aber ich kann mir gut vorstellen, dass man damit wieder jetzt schon wieder geilen Noise machen kann. Ich glaube, in so einem Industrial-Metal-Kontext oder so kann sowas total fetzen.
Also es ist schon geil. Also, du weißt ja, wie es ist, der alte Instinkt. Es geht gar nicht darum, was du hast, sondern mit den Dingen, die man hat, einfach irgendwie unique Sachen zu machen. So, weißt du, wenn du das tollste Studio der Welt hast und du hast alle Effektpedale und alle Gitarren und alle Amps, dann kommen höchstwahrscheinlich extrem lahme Grütze raus. So, viel interessanter finde ich so Fundstücke der Vergangenheit einfach wieder neues Leben einzuhauchen und so Sachen, an die man 10 Jahre nicht gedacht hat. Genau, ich habe so ein altes Fasspedal gefunden von mir, ganz tief in der Kiste. So, das ist so ein französisches Fasspedal, wo so eine Walkman, so eine 1,5 Volt Walkman-Batterie hinten reinkommt. Also wirklich der asoziale, schwärzeste, traurigste, kaputteste Sound, den man sich vorstellen kann. Und nicht nur so pretend, sondern wirklich gib ihm. Total asozial, herrlich.
Nice.
Nice, so sieht's ja aus.
Ist doch nice, Hanno.
Ja, und ansonsten, was lag an? Simon und ich haben uns mal wieder über Mastering unterhalten. Ich weiß nicht, haben wir da jemals in der Folge drüber gesprochen, über das leidige Thema vom Plattenmastern? Simon, es kennt sich da natürlich aus. Du masterst Platten selber, nicht erst seit gestern, wenn ich mich nicht täusche.
Mhm. Ja, ich mache das seit wie vielen Jahren? 13, glaube ich, ja.
Ach so, ja, das ist schon eine ganze Weile.
Mhm.
Und wir haben jetzt neue Aufnahmen gemacht und ich habe noch nie einen Master gehört, was ich besser fand als den nackten Mix. Aber das ist immer so, ich setze mich ans Mischpult und ich bin am Mischen und Machen und gib ihm so und man gibt sich extrem viel Mühe. Und dann am Ende des Tages kriegt man das zurück und eigentlich ist man die ganze Zeit damit beschäftigt, so habe ich, ist es zumindest in meiner Erinnerung oder in meiner Erfahrung, das so wenig kaputt zu machen wie möglich.
Mhm.
So, das, und da bin ich kein großer Freund und deswegen ist die Frustrationsschwelle natürlich gerade wieder hoch. Gestern Simon auch ein paar Tracks rübergeschickt, aber so geht's, ne?
Ja, auf jeden Fall. Ich versuche immer, wenn ich mit irgendwie Bands fürs Mastering arbeite, ich versuche das denen immer so zu erklären, dass im Grunde genommen die Band mit dem Mix schon zu 100% zufrieden sein muss und dann ist es meine Aufgabe, noch ein bisschen ein Optimum rauszukitzeln, was die vielleicht noch nicht auf dem Schirm hatten, so, ja, also dass man nochmal ein bisschen mehr rausholt, außer jetzt nur laut machen, so. Mastering ist natürlich nicht nur laut machen.
Ist auch gar nicht so einfach, weil dann, wenn du das einfach tot komprimierst, gehst die ganze Dynamik verloren. Das ist immer so mein Hauptproblem bei der ganzen Nummer.
Mhm.
So,
und, auf jeden Fall. Und es ist auch nicht so einfach, würde ich sagen, aber es ist halt geil, manchmal kommen natürlich auch Bands zu einem, ja, ich will da jetzt auch nicht, keine Ahnung, mich nicht drüber lustig machen oder so, aber es kommen natürlich manchmal auch Bands zu einem und erwarten, dass man aus Scheiße richtiges Gold machen kann. Also ich hatte schon Bands, die halt echt so mit Proberaumaufnahmen, Mikro von der Decke hängend irgendwie angekommen sind und mir dann als Referenzaufnahmen irgendwelche polierten Metal-Produktionen mitgeschickt haben, wo halt natürlich, wo ich dann einfach sagen muss, so ey Leute, also entweder ihr geht es jetzt nochmal irgendwie mixen lassen oder, ne, also da gehen die Vorstellungen manchmal ein bisschen auseinander.
Interessanter Punkt auf jeden Fall, von wegen du versuchst so die letzten 10% noch rauszuholen, genau, oder irgendwie noch was draufzupacken. Oftmals wollen Mastering-Ingenieure einem aber Geschenke machen, die man gar nicht haben will. Das ist so ein bisschen meine Erfahrung so. Weißt du, man ist so total zufrieden mit seinem Mix, weil sonst würde der ja anders klingen, wenn ich den anders. Aber ich verstehe natürlich, ist der Industriestandard, das muss laut sein. Ich bin auch überhaupt kein Fan von so lauten Produktionen. So, nee, weißt du?
Wenn es zu heiß und zu laut gemastert ist, finde ich, ist es einfach nur anstrengend, das sich anzuhören.
Ich finde aber auch grundsätzlich, Alter, macht es doch leiser. So, und dann macht einfach den Lautstärkeregler von eurer Anlage höher oder so. Wenn man sich so Platten, so Klassikerplatten anhört aus den 80ern oder so alte Pink Floyd oder sonst was, das ist schockierend, wie leise die Teile sind. Und trotzdem klingt es unglaublich gut.
Ist ganz witzig, dass du es sagst. Die New Yorker Black Metal Band Krellis, die haben vor 1-2 Jahren ihre ersten 4 Alben nochmal rausgebracht als Remasters und entgegen aller Erwartung waren die Remasters leiser und weniger gehypt in den Höhen als die Originalmaster, weil die halt einfach mehr true to the mix sein wollten mit ihrem Remaster irgendwie. Die waren im Endeffekt einfach mit dem Mastering eigentlich genau wie das, was du jetzt so beschrieben hast, ne? Die haben vielleicht irgendwie eher 10% zu viel bekommen als die 10%, die vermeintlich gefehlt haben und haben sich dann halt nochmal rangesetzt und das Ganze Jahre später zurückkorrigiert.
Man ist auch beim Master immer so, ne, das ist so ein typischer Anfängerfehler. Man kriegt das denn aus dem Mastering-Studio zurück und da sind dann diese typischen Psycho-Sachen drauf, so extreme Stereobreite, so ein Boost in den Hochmitten für die Gitarren und solche ganzen Sachen. Und dann verpasst manchmal den Zeitpunkt, wo es denn so anfängt, unnatürlich zu klingen, finde ich. So, ich finde ein gutes Master, also bleibt dem Mix sehr, sehr treu. Und naja. Laberababer. Das ist ein völliges Schrottthema, nervt mich völlig.
Gut, dass du es trotzdem
Hasskappe.
Gut, dass du es trotzdem angesprochen hast.
Danke, freut mich.
Okay, ja, ich hätte jetzt eigentlich nur gefragt, was bei dir außer Mastering noch so abgelaufen ist in Florida.
In Florida direkt ist Folgendes passiert. Der SV Werder Bremen hat Heidenheim 3-0 jetzt an diesem Freitag, wo wir die Folge aufnehmen, wegrasiert. Das ist direkt in Florida passiert, natürlich.
Mhm, absolut.
sehr wichtige News für alle Leute, nehme ich an. Ansonsten, ja, ich war die ganze Zeit im Studio machen und tun. So, du hast es ja mitgekriegt. Simon muss immer herhalten. Wenn ich eine Frage habe im Studio und sage, ey, findest du das besser oder das besser? Oder vergleich mal Master 1 mit Master 2 oder dies und das, dann penetriere ich Simon immer per WhatsApp und dann tut er immer so, als würde er mich nicht hören.
Vor allem bin ich immer wieder schockiert darüber, wie viel Zeit du schon im Studio verbracht hast. Irgendwann muss ja auch mal reichen, oder?
Ja, aber das wirkt auch nur so ein bisschen so, weil jedes Mal, wenn ich im Studio bin, rufe ich dich an. So, das ist so eigentlich gar nicht so viel Zeit. Das meiste habe ich echt tatsächlich hier zu Hause gemacht. Wie dem auch sei, ich bin froh, dass es jetzt vorbei ist. Es muss nur noch diese Mastering-Scheiße durchgestanden werden und dann will ich auch erstmal sehr lange, dass alle Leute die Schnauze halten, inklusive mir.
Das ist doch schön.
Und man muss sich aber die Frage stellen, Simon, und das da habe ich, als ich dir gestern das Thema vorgeschlagen habe, habe ich die letzten Tage sehr lange drüber nachgedacht. So, weißt du, dann liegt man nachts wach und überlegt hin und her, ah, das Master, das kannst du so nicht bringen. Ah, da musst du noch, die Vocals sind 1 dB zu leise im C-Part. Ah, du musst noch irgendwie bei um 1 kHz was am Bass machen, so einen leichten Boost. Und dann fragt man sich immer, interessiert das irgendwen? So, würde man mehr Platten verkaufen oder die Leute die Songs besser oder schlechter finden? Also manchmal kennst du das Gefühl, also ich wünsche mir manchmal Zeiten zurück, wo ich Dinge nicht durchdacht habe. So, ich habe irgendwie diesen Moment verpasst, wo ich zufrieden war mit dem, was ich hatte. Weißt du, was ich meine? So, ich dockte sehr oft an Sachen rum und ich möchte wieder neu erlernen, einfach mal Sachen zu machen und das dann so gut zu finden, wie das ist. So, ne? Und da habe ich mir so überlegt, so, warum macht man das alles? Und ich glaube, die Wurzel des Ganzen ist eine tief in einem verwurzelte Unsicherheit, dass man immer gemocht werden will. Man möchte was machen und bevor man geht, egal ob man stirbt oder eine Band auflöst oder sonst was, den Leuten was hinterlassen, was sie gut finden. Man möchte gemocht werden. Ich glaube, das ist das ganz große, eine große Motivation hinter vielen Dingen, die wir als Künstler, als Musiker im ganz kleinen Rahmen, vielleicht sogar als Person des öffentlichen Lebens, wenn man es so sagen will, uns antreibt. Und ich glaube, das unterschätzt man manchmal.
Verstehe, das ist natürlich erstmal ein deepes Statement.
Ja, du merkst so, ich habe den ein oder anderen Dämonen bekämpfen müssen in den letzten Monaten.
Ja, anscheinend, ja. Also erstmal, da du das gerade auch so aus der Richtung der Produktion angesprochen hast, du magst dich vielleicht erinnern, dass das, was du gerade gesagt hast, dass du vielleicht gerne auch mal wieder dahin zurück wollen würdest, dass du einfach ein bisschen freier an solche Sachen rangehen kannst und dass du einfach mit dem zufrieden bist, was bei rauskommt am Ende. Wir erinnern uns, dass das genau mein Ansatz bei der letzten Nightmare EP war, dass ich habe einfach mal andere machen lassen so und mich halt nicht so gestresst habe. Und ich kann auf jeden Fall aus der Erfahrung auch schon mal sagen, dass das auch mal ganz nice war, dass man eben nicht extrem vorgefertigte Vorstellungen zu haben, wie was genau am Ende rauskommen muss irgendwie. Und erfrischend für mich selbst vielleicht als Musiker und Kreativer irgendwie auch, mich da mal ein bisschen abzukapseln von. Aber
glaube ich.
Und da stellt sich natürlich die Frage, weil du so die Brücke dahin geschlagen hast, dass es viel auch darum geht, dass man schon irgendwie auch vielleicht eine gewisse Anerkennung für das, was man da abliefert, bekommen will.
Ja, das glaube ich. Ich würde sogar so weit gehen, dass ich habe mich gefragt, man muss eigentlich mal ehrlich sein, so jeder Künstler, jeder Musiker oder sonst was man immer macht, ist da nicht grundsätzlich der Drive hinter, dass man gerne gemocht werden will, dass man, also nicht um jeden Preis, aber man hat ja so eine gewisse Zielgruppe oder es gibt Leute, die mögen das, was man tut, so, weißt du, worauf ich hinaus will? Natürlich, jetzt versuche ich nicht durch mein Leben zu gehen und will everybody's darling zu sein, ganz und gar nicht, dafür habe ich mir schon die viel zu große Sachen erlaubt, so, aber ja, also mir wird immer wieder klar, so dass ich mir manchmal fremde Köpfe über meine eigenen Probleme zerbreche.
Ja, verstehe. Ja, da stellt sich natürlich die Frage, wenn man dann Sachen so abgibt, wie ich das zum Beispiel bei dem Mix gemacht habe, heißt es, dass mir vielleicht dann auch der Zuspruch für die Produktion nicht so wichtig ist, dass mir vielleicht der Zuspruch nicht ganz so wichtig ist für das Ergebnis? Wahrscheinlich nicht. vielleicht ist es nur einfach mal ein Element, wo oder ein Element der Veröffentlichung am Ende des Tages, die vielleicht mal für mich nicht so wichtig gewesen ist. Am Ende ist es ja trotzdem, es geht ja darum, dass die Musik bewertet wird von Leuten und nicht unbedingt die Produktion so in erster Linie.
Nee, natürlich nicht. Also es ist aber so ein zweischneidiges Schwert. Ich bin so ein bisschen mir macht das ja auch Spaß produzieren. So, eigentlich macht mir das am allermeisten Spaß. Mehr Spaß als Song schreiben oder so ist eigentlich der Moment des Aufnehmens. Aber das geht natürlich so Hand in Hand mit dieser Besessenheit, dass man dann ganz schwer loslassen kann, wenn man viel alleine macht und Leute ungern reinreden lässt und so weiter und so fort. Und weißt du, wie ich meine?
Ja, absolut.
Beißt sich die Katze in den Schwanz hinein?
Das tut sie. Mit Vorlieb. Ja, also ich würde sagen, es geht natürlich versucht man irgendwen zu erreichen. Ne, mit dem, was man raushaut. Also ich kann, ne, es gibt natürlich auch immer Leute, die sagen so, ja, ich mache Musik nur für mich selbst und ich bin mir ziemlich sicher, dass ich das irgendwann in einem Anfall von jugendlichem Leichtsinn auch schon mal behauptet habe.
Wer nicht?
Aber ich glaube, was man eigentlich damit sagt, ist nicht, dass man Musik für sich selbst macht, sondern für Leute, wie man selbst sich sieht, ja, für andere Leute, die so sind wie man selbst oder von denen man denkt, dass sie so sind wie man selbst. Weil man ist ja auch, ich mache ja Musik auch als Fan irgendwie so. Ich bin ja auch großer Musikfan und ich will eigentlich im Endeffekt den Fan in mir auch ansprechen und hoffe natürlich, dass es dann offensichtlich mehrere Leute da draußen gibt, die irgendwie die gleiche Fanader wie ich haben und dementsprechend vielleicht auch auf meine Musik irgendwie reagieren. Ich glaube, so kann ich mir das einigermaßen erklären. So, also es ist so das Minimum ist, dass man Leute ansprechen will, die den gleichen Geschmack haben wie man selbst oder so.
Ja, das ist sicherlich richtig so. Frage ist, inwieweit diese Rechnung aufgeht, weil am Ende des Tages sagst du, ja, ich möchte Musik machen, die so sind wie Leute, die so sind wie ich oder Leute wie ich, aber am Ende des Tages wirst ja nur du allein, Simon ganz alleine, daran gemessen, wie gut es geworden ist. Egal, für wen du das machst, wer deine Zielgruppe ist oder was deine Beweggründe ist, irgendjemand wird dich bewerten. Und ich frage mich manchmal, ob ich und vielleicht auch andere und Musiker grundsätzlich die Bewertung von außen zu ernst nehmen. Und was nicht nur als Musiker, sondern vielleicht auch als Mensch allgemein so, ne? Das ist, ich glaube, die generelle Frage, die ich jetzt gerade, weil ich auch ein bisschen ausgelaugt bin der letzten Wochen, weil ich wirklich viel gearbeitet habe, ist eigentlich, wie verletzlich macht man sich als Musiker, als Künstler, als Person, die nach draußen geht und sagt, ey Leute, hört mal alle her, guckt mich an. Das habe ich in store for you.
Also ich würde sagen, grundsätzlich macht man sich natürlich schon ein bisschen nackig, ne? Weil man ja fast nichts rauslassen kann irgendwie, ohne dass es unverweigerlich von irgendwem bewertet wird. Und die Frage ist natürlich, kann man sich von diesen Bewertungen irgendwie losreißen? Oder ist einem das total wichtig? Also liest du zum Beispiel, um es mal ganz simpel zu sagen, liest du jedes Review, was du zwischen die Finger bekommst, zu einer Manta-Platte oder eher nicht?
Also wenn mir das jemand in die Hand gibt, dann lese ich es, aber ich bin in keinster Weise auf der Suche danach. Und es ist nicht so, dass ich mich auf die Suche mache, irgendwie Reviews zu lesen, auf keinen Fall. Da bin ich schon klug genug, weil die sind natürlich oft gut, aber auch nicht immer. Und das muss man lernen, dass man sich darüber nicht aufregt. So.
Das heißt, ein schlechtes Review, versaut dir ein schlechtes Review den Tag?
Nee, das Thema hatten wir schon mal, Simon. Nicht ein schlechtes Review, sondern ein ungerechtes Review.
Ah ja, stimmt, da haben wir ja schon
gesprochen. Ein schlechtes Review ist so, da bin ich so, ey, ob der Typ nun meine Platte mag, ist mir voll Lade. So. Aber wenn jemand schreibt, dass das, was ich tue, nicht echt oder nicht ehrlich ist. Ja. Das ist mir jetzt so noch nicht passiert, aber wenn der offensichtlich nicht rallt, wenn die Person, die jemand anders oder die Kunst von jemand anders beurteilt, so offensichtlich sich nicht die Mühe gemacht hat, irgendwie den Blickwinkel zu verstehen, dann finde ich das manchmal ein bisschen anstrengend. So, auch ein Grund, warum wir jetzt darüber reden, ist, wir haben eine Zuschrift gekriegt von einer sehr netten jungen Dame und die hat gefragt so, ey, wie geht man mit Kritik um? Oder eher noch so, wie geht man mit Musikjournalismus um? Wie unterscheidet sich der Musikjournalismus in Deutschland versus Amerika? Kümmert man sich darum? Interessiert einen das? Regt man sich darüber auf oder sonst was? Und das ist so ein bisschen hängen geblieben. Da habe ich mir so ein bisschen drüber Gedanken gemacht und ich weiß nicht, ob ich das für mich jemals wirklich ehrlich beantwortet habe. Bist du da wirklich so abgebrüht, wie du tust?
Also ich würde es mal so sagen, genau wie du gerade gesagt hast, wenn man sich von einem Feedback extrem missverstanden fühlt, dann kann es schon auch manchmal unter die Haut gehen. Grundsätzlich aber, ich habe auch selbst als Fan ziemlich aufgehört, mir Musik Presse viel reinzuziehen. Also es hat sich da ja eh
auch... Mache ich auch original null.
Ja, es hat sich aber auch viel verändert. Wenn ich mal zurück überlege, als wir mit War from a Harlot's Mouth angefangen haben, da gab es damals halt auch extrem viele so kleine Internet-Metal-Magazine, ne? Und du hast dann halt hunderte von Reviews auch gehabt irgendwie und diese ganzen kleinen Magazine haben irgendwie viel Arbeit reingesteckt in eben so Musikpressearbeit, für die eigentlich nichts bekommen haben. Und das hat sich, finde ich, auch ganz schön stark verändert irgendwie. Also
das waren aber teilweise sehr, sehr ehrliche Reviews, wenn du weißt, total. Das wurde von Fans geschrieben, die die sich wirklich damit auseinandersetzen, die es nicht schreiben müssen, weil sie so einen Stapel CDs auf dem Tisch haben, die sie jetzt alle noch besprechen müssen. Mhm. Man muss dafür auch sagen, so die Kohle, die Leute kriegen, professionelle Reviews zu schreiben für große Printmagazine oder auch große Webmagazine, ist unsagbar, also gering, also wahnsinnig ein Witz, die Kohle, die kriegt. Ich glaube, oft fließt vielleicht in die Reviews auch so ein bisschen die schlechte Laune ein, weil du halt einfach noch 150 Platten besprechen musst und weißt, das ist wirklich ein harter Job, ey.
Ja, ich habe eine Zeit lang Reviews geschrieben, tatsächlich. Also
echt, für wen? Kannst du das sagen?
Ach, nur so für Online-Magazine und ja.
Wie hast du die Musik dafür dann wenigstens für lau gekriegt?
Ja, das schon, ja. Also ich habe auch manchmal einfach Sachen, die ich mir selber gekauft habe, von denen ich der Meinung war, die sollten reviewed werden und da gab es halt keine Promo vom Online-Magazin zugeschickt oder so, dann habe ich die auch freiwillig reviewed. Also ich habe das eigentlich auch ein bisschen mehr aus Leidenschaft fast gemacht irgendwie, einfach so. Das war für mich einfach irgendwie eine Art und Weise, auch ein bisschen kreativ zu sein, einfach selbst auch Reviews zu schreiben. Und aber da war auch alles dabei, so, ne? Da bist du auch manchmal sehr wohlwollend und manchmal sehr gemein irgendwie, wenn du was so richtig offensiv scheiße findest. Und das ist halt irgendwie auch, ne, das ist die Ironie an der ganzen Sache. Da macht man sich natürlich auch nicht unbedingt Gedanken darüber, wie das dann bei dem entsprechenden Musiker ankommt, der da vielleicht Blut, Schweiß und Tränen reingesteckt hat. Und für dich klingt die Platte dann halt einfach belanglos irgendwie. Und du drückst es dann auch so aus. Ne? Und also ich würde einfach sagen, ich kenne da wahrscheinlich beide Seiten des Spektrums, aber abgebrüht, ich würde sagen, halbwegs so. Es stichelt mich manchmal ein bisschen, wenn ich was Schlechtes lese. Aber am Ende des Tages ist es für mich so, ich sag mir auch immer so, ey, ganz ehrlich, die Musik, die ich mache, ist jetzt auch wirklich nicht dazu gemacht, möglichst vielen Leuten zu gefallen. So, ja. Und von daher habe ich immer im Hinterkopf, dass die Wahrscheinlichkeit, dass irgendjemand das überhaupt nicht gut findet, irgendwie, dass die halt einfach auch da ist. So, ich habe zum Beispiel auch, ne, gar nicht meine eigene Musik jetzt. Ich habe jetzt vor ein paar Tagen auf meinem Instagram eine Platte gepostet, so, und die für mich so eine der Platten des Jahres ist. Und da gab es dann irgendwie 7, 8 positive Comments von Leuten, die Platte auch geil finden. Und irgendein Typ hat halt drunter kommentiert: Für mich ist es nur Lärm, so, ne. Und da ging es nicht mal um meine eigene Musik, so, aber da sieht man mal, wie krass die Meinungen da auch auseinandergehen können irgendwie. Und wenn man das, sage ich mal, bei der Musik von anderen auch sieht, dann, keine Ahnung, dann entspannt einen das vielleicht auch so ein bisschen selber, wenn man die Bewertungen der eigenen Musik irgendwie liest.
Ja, ich weiß sehr genau, was du meinst, aber wer wirklich schreibt, ey, für mich ist das nur Lärm, so, okay, also ja. da kannst du, wenn man sowas von dir gibt, auch nicht erwarten, dass man dann da ernsthaft über die Musik spricht oder darüber diskutiert. Hast du schon mal jemanden so richtig, wenn du sagst, du hast Reviews geschrieben, schon mal jemanden, warte mal kurz, jetzt muss ich wieder auf den Preamp hauen. Mhm. Ficken 1000, Alter. So, schon mal jemanden, hattest du schon mal das Gefühl, wenn du ganz ehrlich bist, jetzt so im Nachhinein, dass du jemanden so bewusst richtig einen reinwürgen wolltest? So, dass die Welt wissen lassen, wie scheiße du das findest?
Also ja,
persönlich?
Ja, bestimmt. Ja, auf jeden Fall. Also das ist so eine Sache, da wird man irgendwann zu alt für, aber ich habe Reviews geschrieben, als ich 19, 20 war oder so, und gerade wenn man jünger ist, habe ich das Gefühl, erstmal hat man irgendwie noch so eine gewisse, man hat so ein bisschen eine fehlgeleitete Passion, dass man irgendwie sich auch fast mit seinem persönlichen Geschmäckern irgendwie beweisen will, so, weißt du, wie ich meine?
Ja, da bin ich da, Alter, Digga, also ich war auch früher dieser Mixtape-Nazi, der auf eine Party gekommen ist und immer sofort Mucke ausgemacht hat und meinen Mixtape reingeschmissen, weil ich fest davon ausgegangen bin, dass ich der absolute Chef bin, was geile Musik betrifft, so, ne? Ja. Richtig eklig. Dafür war ich auf jeden Fall bekannt, oh nein, jetzt kommt Hanno, Alter, mit seinen rotzbesoffenen Prollkumpels und jetzt legen die wieder diese Mucke auf, Alter, ich kann es nicht fassen, so, da haben wir sicherlich die ein oder andere Party nicht nur zum Positiven verändert. Also zumindest also für uns immer.
Klar.
Aber für die restlichen Leute vielleicht nicht so.
Ja, auf jeden Fall. Ja, nee, also ich würde sagen, wenn man jünger ist, ist man für sowas auch noch viel anfälliger. Und heutzutage sehe ich das alles so ein bisschen lockerer irgendwie. Also ich muss mich jetzt nicht über meinen Geschmack definieren und Leute, also über meinen Musikgeschmack als Mensch irgendwie komplett definieren. Und Leute, die das tun, sind auch, finde ich mittlerweile auch ziemlich weird. So, vor allem, wenn man so ein gewisses Alter überschreitet, so, ja, also wenn ich immer denke, so an so die True Cult Black Metaller irgendwie, Typen, die halt mit keine Ahnung, mit 47 Lenzen auf der Uhr irgendwie in irgendwelchen Online-Foren asoziale Kommentare schreiben, weil ihm irgendeine Black-Metal-Platte nicht true genug ist, wo ich mir auch denke, so, Alter, ey.
Dein Leben hat angerufen, ja. Und will dich zurück.
Ja, genau. Ne, irgendwann denke ich mir so, ist man für die Scheiße auch zu alt, aber ich kann auf jeden Fall definitiv sagen, ich habe schon auch ein paar ziemlich fiese Verrisse geschrieben, wo ich mir dann später auch irgendwie zurückblicken, wo ich mir denke, so, ja, hätte das sein müssen, aber gut, gehört vielleicht auch ein bisschen dazu, und wie gesagt, ich bin als Künstler auch schon verrissen worden, und ich sitze hier heute ohne Depressionen deswegen, so.
Ja, natürlich, das muss man auch wegstecken können, aber eine Sache noch zu dem 47-jährigen Schwarzmetaller, der einfach nicht loslassen kann von seiner eigenen vermeintlichen Wichtigkeit. Es gibt natürlich aber auch so Momente, die ganz gut altern. Ich zum Beispiel, so wahr ich hier sitze, schwöre, dass ich mal mit 17 auf einer Party, rotzbesoffen im Sommer, wirklich mit Fäusten die Stereoanlage verteidigt hat, weil ich unbedingt nicht weniger als 21 Mal am Stück Ride On von AC/DC hören wollte. Und ich finde, das ist ganz gut gealtert. So, das Bild stelle ich mir gerade vor. Und da haben die Leute irgendwann einfach aufgegeben, weil ich halt so unberechenbar rotzbesoffen war und halt vor dieser Anlage stand, so, sag so, nee, das muss ich nochmal hören, das muss ich einfach nochmal hören. Und ey, ganz ehrlich, den Song kann man auch einfach nicht oft genug hören. Ride On, AC/DC, bitte alle jetzt nochmal hören.
Ja, ich würde sagen, der Einzige, der denkt, dass das gut gealtert ist, bist du.
Und das reicht aber auch, Simon, das reicht ja auch.
Ja, wenn du mit dir im Reinen bist, das ist darum, ne, darum geht's ja im Endeffekt auch irgendwie bei dem, worüber hier wir sprechen. Wie sehr ist man dann mit sich selbst im Reinen, wenn man unpopuläre Entscheidungen trifft oder unpopuläre, wenn das, was man so rauslässt, unpopulär ist?
Aber diesen Moment, diesen Reflex kenne ich ganz genau, den du ansprichst, so, dass man sich so versucht, über seinen eigenen Geschmack wichtig zu machen, so, und sich so wahnsinnig fürchterlich ernst zu nehmen, so. Witzig aber, dass du sagst, bei manchen Leuten klappt das überhaupt nicht gut. Ich kann mich erinnern, so, als ich so, keine Ahnung, als ich so, auch vielleicht so 18, 19 waren, da gab es so ein paar Bars in der Stadt, so ein paar Kneipen, da sind immer so die Mucker-Elite von den coolen Rock'n'Roll-Bands, was da damals zu der Zeit so angesagt war, so alles so Hives für Arme und hast du nicht gesehen, hingegangen. Und das war auch so, das waren Leute, die haben sich immer sehr, sehr, sehr gerne selber beim Reden zugehört, und das war halt auch so, und dann dachte ich mir, die Typen waren da schon jenseits der 30, so, ne, und du warst halt so ein Teenager und sagst, Alter, du arme Sau. Trotzdem bist du dann hin und her gerissen, weil du natürlich gerne mit dazugehören würdest, aber wurde mir sehr, sehr klar gemacht, dass keine Chance.
Keine Chance, Hanno.
Keine Chance, und jetzt guck sie an, alle liegen sie in der Gosse und ich bin der König von Florida. Nichts weniger als das. Siehst du, der Stachel sitzt immer noch tief, ihr Wichser.
Offensichtlich, ey.
Ich bereue überhaupt nichts, Alter. Um da um den meinen Lieblings-Bremer Werder-Spieler aller Zeiten, Arnautovic, zu zitieren, als er zu dem Bullen in Bremen gesagt hat, ich kaufe dein Leben, als er mit 21 Jahren, weil er meinte, so, er hat da jetzt einmal 2 Tore geschossen und er müsste sich von der Staatsgewalt, auch Österreicher, in Bremen, Deutschland überhaupt nichts gefallen lassen, so dem Bullen einfach knallhart gesagt hat, wer willst du denn? Ich kaufe dein Leben, mein Auto kostet mehr als du. So. Entschuldigung, kann ich nicht haten. Ist einfach geil.
Das ist ziemlich, ist doch mal eine Aussage, ja.
So, und genau so, also ich sag mal so, und wenn meine Kunst verrissen wird, dann bitte auf dem Niveau. So, ansonsten geh kacken. Aber okay, zurück zum Thema, also ein bisschen ernst sein jetzt wieder. Also ich meinte diese Frage durchaus ernst, so wie verletzlich macht man sich so, weil man ist natürlich so ein abgebrühter Musiker, man macht das alles nicht erst seit gestern, man denkt auch so, ja, macht mir nichts aus, wenn die Leute schlecht über einen reden und so, aber am Ende des Tages ist das wirklich wahr, das frage ich mich manchmal. Ich habe bisher noch keinen getroffen, dem ich wirklich ernsthaft abkaufe, dass er nicht gemocht werden will oder dass das, was er tut oder sie tut und so, wie sagt man, zur Disposition stellt, nennt man das so, keine Ahnung, so nach außen tut, dass einem nicht irgendwie wichtig ist, dass das irgendwie anerkannt wird. Und hier kommt der Punkt, Simon, es geht ja nicht mal immer darum, also zum Beispiel gerade wenn du jung bist und du machst Musik, von denen du weißt, dass deine ganze Klasse die hasst, ja, und deine Band spielt Musik, die alle anderen scheiße finden, außer so deine 2-4 Kumpels, so. Dann willst du ja zumindest, dass die richtig mit Leidenschaft gehasst wird. Du willst, dass die Leute eine Meinung zu dem haben, was du tust. Und im besten Fall soll das natürlich positiv sein, so, ne? Und da muss man sich eben fragen, ist es nicht ein Kampf, den man nur verlieren kann, wenn einem das so wichtig ist, was andere Leute von einem denken? Und ich will jetzt gar nicht sagen, dass es bei mir zwangsläufig der Fall ist. Mhm. Aber irgendwie, wenn ich nachts nicht pennen kann und mir überlege, ob der Bass in einem kurzen Track die Bassfrequenz oder ein bestimmtes Mikrosignal, 1 dB oder 0,5 dB eventuell nach oben muss, habe ich dann vielleicht den Schuss nicht mehr gehört und hätte mich direkt schon längst in den Sarg legen sollen?
Also den Schuss hast du vielleicht wirklich nicht mehr gehört, aber die Frage ist ja, ob du das wirklich mit der Motivation tust, dass du denkst, dass dass das Dezibel mehr Bass im vorletzten Part nachher den Leuten besser gefällt, die es hören, oder ob das einfach dein persönlicher Geschmack ist, der diktiert?
Ich glaube, es ist ein Zwischending so. Natürlich will man, ich mache mal ganz ehrlich, Simon, du machst Platten, ja? Nicht erst seit gestern, hast schon die ein oder andere gemacht.
Ja.
Denkst du nicht im ganzen Prozess immer, auch wenn man sich das manchmal gar nicht so eingesteht, darüber nach, oder ist es nicht ein omnipräsenter Gedanke? Ich hoffe, das kommt gut an.
Wahrscheinlich, das kann schon sein. Also ich versuche gerade so ein bisschen zu rekapitulieren.
Alles andere hätte ich dir auch nicht geglaubt.
Witzigerweise, da kommen wir jetzt so ein bisschen zum Stilbruch, aber wir haben mit War From A Harlot's Mouth mal eine Platte aufgenommen, wo wir betont Anti rangegangen sind. So, unsere zweite Platte haben wir, da wollten wir alles anders machen und tatsächlich so offensiv auch gewissen Leuten einfach nicht gefallen, so. Das ist
ja, damit man aber wiederum anderen Leuten umso mehr gefällt. Es gab eine Motivation dahinter, dass Leute eine Meinung dazu haben, um gemocht zu werden am Ende des Tages oder nicht. Also ich verstehe, was du meinst. Die Story hast du schon mal erzählt und die finde ich auch sehr interessant. Aber wenn man jetzt sagt so, ey, jetzt koffern wir den richtig ein vor den Latz, so, ne? Dann weiß man ja so, okay, dann ist aber der andere, die coolen Kids gucken sich das an und sagen, oh ja, das haben Simon und seine Jungs jetzt genau richtig gemacht. Das war längst überfällig, so ein Move. Das ist auch so ein Power-Move, so, weißt du, so ein Display of Power, so, das meine ich. Und das, auch da wieder beweist sich ja, dass man die Dinge, die man tut, immer der Antrieb ist, dass man irgendwie eine positive Bewertung erfahren will.
Ja, der Witz ist natürlich auch, klar, wenn man unbedingt eine Anti-Produktion machen will, ist einem ja offensichtlich total wichtig, was die Leute von einem halten.
Exakt, das meine ich.
Also das ist natürlich definitiv der Fall so. Und aber wenn ich jetzt weiter denke irgendwie in die Zukunft, muss ich gestehen, dass mir das weniger und weniger wichtig ist. So, vielleicht, man kann natürlich nicht ausschließen, dass man trotzdem will, dass Leuten das irgendwie gefällt, so, ja, also man gibt sich ja auch Mühe irgendwie mit dem, was man hat, und hat eine gewisse Vision, wo man einfach möchte, dass es die Leute auch kapieren, so. Und darauf arbeitet man dann schon hin, so. Aber ich glaube, Also ich würde heute nie wieder so eine Anti-Produktion machen, nur weil mir irgendwas nicht in Kram
besonders
passt.
Besonders edgy sein zu wollen.
Ja, genau. Und oder weil mir irgendwas nicht, weil mir gewisse ein Zuspruch aus einem gewissen Lager nicht in Kram passt oder so. Das ist mir alles so ein bisschen. Da bin ich egoistischer mittlerweile auf jeden Fall, wo ich will einfach, dass ich als, wie gesagt, und da kommen wir wieder zu diesem Punkt von vorhin, so, ich will, dass ich als Fan irgendwie zufrieden bin mit dem. Und wir haben zum Beispiel bei der Nightmare-Platte, kann ich auch beim Album von 2018, sind wir auch nicht unbedingt den populärsten Weg gegangen, so, weil da ist es so, gerade so im dissonanten Death und Black Metal, ist es eigentlich Usus, sehr rohe, organische, so ein bisschen so murky Produktion zu haben, dass alles so ein bisschen wie aus der Höhle klingt. Und unser Ansatz war eigentlich eher so ein fast so ein Industrial Sound Design, dass alles extrem groß klingt wie eine Lawine irgendwie so, ja, und wie stampfende Maschinen so. Das war eigentlich eher so unser Ansatz, dass wir, ja, und das war jetzt nicht und wir haben entsprechend auch viel Feedback bekommen, dass Leute halt dann einfach sagen, klingt überproduziert, ne? Das war vorher schon klar, dass das passieren wird, weil eben die Leute, die sich so eine Mucke reinziehen, einfach lieber Rohproduktionen haben so, aber da steckt
ja,
einfach.
Das ist immer auch schnell, sorry, aber das
ja,
ist.
Ja, schnell gesagt.
Genau, das ist überproduziert, finde ich, ist immer so ein bisschen. Also, es gibt Platten, auf die trifft das zu.
Mit Sicherheit.
Aber dann wiederum so, gibt es über- oder unterproduziert, weil letztendlich ist die genauso produziert, wie der Künstler sich das zu dem Tag X gedacht hat. So,
richtig,
ne?
Ja.
Es ist so wie sagt man so? Liebe ist das Gefühl, was man teilt, solange der andere tut, was man will. Und genauso ist es auch mit Musikgeschmack vielleicht so ein bisschen so. Weißt du, so du wirfst jemandem vor, das ist über- oder unterproduziert. Aber am Ende des Tages hat sich jemand da was gedacht. Aber deine persönliche Erwartung wurde nicht erfüllt. Und das ist das einzige Problem. Und deswegen sagen die Leute so, ja, ist überproduziert, ist unterproduziert oder sonst was. Aber der Künstler hat sich ja was dabei gedacht. Und ich finde es interessant, dass du sagst so, also Klammer auf, Klammer zu, ich bin da auch viel abgebrühter, als ich vielleicht mal war. Also ich glaube, mit 12, wenn ich da eine schlechte Review gelesen hätte, ich einfach geheult. So, ich gesagt, Musik ist das Wichtigste für mich. Ist es immer noch, aber Menschen nicht mehr. So, ne? Oder die Meinung von anderen Menschen, glaube ich, nicht zwangsläufig. Aber du sagst so, du gibst dir mit der Produktion Mühe, damit du zufrieden bist oder damit du das geil findest. Damit du das geil findest, das hast du gesagt, ja?
Ja.
Und das zum Beispiel ist bei mir, ich finde das natürlich geil, sonst würde ich es anders machen. So da, aber diese Frage, finde ich das geil, stelle ich mir gar nicht so, sondern ich mache das aus dem Instinkt heraus, genauso wie ich das für richtig halte und dementsprechend auch finde ich das denn gut. Viel größere Motivation für mich ist so, ich will, egal was ich in meinem Leben tue, und das ist auch so ein bisschen krankhaft vielleicht, wissen, dass ich alles gegeben habe, dass ich das Bestmögliche rausgeholt habe. Und da geht es ja ganz bekannt, also ich meine, worüber reden wir hier? Würden wir beide wirklich ernsthaft Geld verdienen wollen, dann wären wir zur Uni gegangen, hätten einen geilen Job gelernt oder irgendwie sowas so, weißt du, wären wir jetzt Raketenwissenschaftler.
Mit Sicherheit.
Und oder Ärzte oder Gehirnchirurg und nicht nur Hobby-Gehirnchirurg, wie ich ja, jetzt richtig, oder so, ne? Ja. So, aber ich möchte trotzdem das Gefühl haben, ich habe 100% gegeben und deswegen verrenne ich mich auch manchmal, glaube ich, so und investiere zu viel Zeit in Dinge und das mache ich halt nicht nur beim Musik machen, sondern das mache ich auch so. Keine Ahnung, wenn ich früher, guck mal, hier ist ein gutes Beispiel. Ich habe doch mal, glaube ich, irgendwo im Chat, nicht im Chat, sondern auf einem unserer Social Media Kanäle so ein Bild von meinem Kinderzimmer gezeigt, oder?
Mhm.
Kannst du dich daran erinnern? Das müsste irgendwo bei Facebook oder so, was wirklich original so aussieht, als wäre da jemand mit einem Monster Truck durchgefahren.
Ich erinnere mich dunkel. Ich weiß nicht, ob wir es gepostet haben, aber ich erinnere mich an das Bild.
Ja, vielleicht, wenn wir das nicht gepostet haben, posten wir das vielleicht einfach nochmal, weil das ist sehr interessant. Ich habe nie mein Zimmer aufgeräumt und habe wirklich gelebt wie ein Neandertaler, ja, in meinem Zimmer. Und, aber wenn ich mein Zimmer aufgeräumt habe, dann habe ich das 3 Tage am Stück aufgeräumt. So wirklich komplett, also so völlig besessen, völlig neurotisch. So.
Ja.
Und so genau so produziere ich auch Platten.
Verstehe, neurotisch.
Wenn, dann richtig. Ja, so ganz genau, so völlig überzogen, so ich kann dann nicht mehr pennen, tagelang, also wochenlang teilweise schlafe ich dann nicht richtig, weil ich nachts davon aufwache, weil ich sag so, Alter, das geht nicht so, der Snare-Sound, ich kann nicht pennen, ich muss aufstehen, ich muss da was machen. So, weißt du, so, und ich glaube, das gleitet mir manchmal aus der Hand. Und die Frage, und deswegen stelle ich mir diese Frage, worüber wir sprechen, ist es, weil ich möchte, dass den Leuten der Snare-Sound genauso gut gefällt wie mir? Oder ist es halt einfach, weil ich total durchgepeitscht bin und einfach nicht die Finger von Sachen lassen kann?
Das ist eine gute Frage. Die Antwort wird schwer zu finden sein. Ich denke also erstmal...
Vielleicht können uns die Leute die Antwort ja einfach mal in die Comments reinschreiben. Ja. Ist Hanno halt einfach total wichtig, was er tut, oder ist er einfach nur völlig durchgepeitscht? Also ist ja eine total legitime Frage.
Also ich tendiere ja so ein bisschen zu durchgepeitscht. Allerdings muss ich auch...
Auch wieder gutes Kompliment eigentlich. wie der Typ, der mit seinen Fäusten die Stereoanlage für AC/DC verteidigt.
Richtig.
So mit den Geschichten möchte ich ins Grab gehen.
Ich bin auch heute voll von Komplimenten sowieso.
Das musst du für mich Komplimenten mir gegenüber oder du
ja,
bist
oder?
Heute ja ist das so hast du mir heute schon ein Kompliment gemacht also ich habe jetzt noch keins gehört so ich glaube auch im Schnitt dass ich dir mehr Komplimente mache als du mir
weißt du was das stimmt eigentlich und da sollte
das,
ich
das stimmt wirklich
das, ja, stimmt, das wirklich, stimmt wirklich ja
kann also ich weise in jeder jetzt muss ich wieder auf mein Preamp hauen den noch nicht
das.
Ich weise in jeder Folge darauf hin der Simon ist ja so ein super Gitarrist und der ist auch übrigens Mastering-Ingenieur und hier seine Band und ey, ist auch Bandcamp Freitag, erzähl doch mal und so, ne? Und was höre ich von dir? Nichts. Aber guck mal, ich bin doch auch wertvoll, Simon.
Ja, da kommen wir ja schon zur Bewertung. Wie wichtig ist uns die Bewertung von anderen?
Ja, und wenn ich ganz ehrlich bin, ich glaube, ich möchte gemocht werden. Ich möchte, dass du mich magst.
Weißt du was?
Meine Frau sagt, du magst mich nicht.
Ist dem so?
Nein, das ist Quatsch. Aber ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, ob meine Frau mich mag.
Ja, das weiß man nie. Ja.
Das weiß man, wird man nie herausfinden.
Man hält uns aus, unsere Frauen.
Du weißt ja, wie die Amis sind. Ne? Wenn sie Ja sagen, heißt es vielleicht. Und wenn sie vielleicht sagen, heißt es Nein. Wie soll man jemandem vertrauen, Alter?
Ja, die Amis, da kannst du...
Du bist ja auch eine Ami-Frau. Ich meine eigentlich...
Gut, aber...
Wir wissen nicht, woran wir sind.
Aber südamerikanische Einwanderin.
Ja gut, meine Frau hat kroatische Wurzeln.
Na gut.
Also, ne, ehrlicher und rustikaler geht's ja kaum. Aber gut, die liegen vielleicht auch schon 100 Jahre zurück, also dementsprechend.
Ja.
Wir schweifen ab.
Aber weißt du, was mir gerade einfällt bei diesem ganzen gegenseitigen Bewerten oder Nicht-Bewerten oder der Hoffnung, dass man bewertet wird? Was mir immer sehr unangenehm ist, oft nicht angenehm, wirklich betont unangenehm ist, wenn Leute nach einer Show zu mir kommen und sagen...
Kutschen wollen.
Nee, das nicht, aber sagen, dass sie das total geil fanden oder irgendwie so. Und ich komme, ehrlich gesagt, vielleicht gibst du mir das... Du gibst mir so viele Komplimente und ich sag immer nichts so richtig, weil ich ganz ehrlich schwierig mit Komplimenten auch umgehen kann. So. Und wenn Leute zu mir kommen nach einer Show und irgendwie sagen, boah, fette Show, bla bla, ich versuche halt immer abzulenken und über irgendwas Allgemeineres zu labern, weil mir das echt unangenehm ist, wenn ich so eine Aufmerksamkeit bekomme.
Okay, dann bitte jetzt, bitte liebe Leute, auch in den Social Media Comments, bitte scheißt den ganzen Laden von oben bis unten zu, wie schön ihr Simons Klamotten findet. Also gebt doch Simon jetzt, Leute, wirklich, haut mal richtig Komplimente. Ihr wisst doch, dass Simon das nicht so mag. Deswegen jetzt, der Komplimente-Laden ist offen.
Furchtbar.
Also das, was mir zu dieser Story immer in Erinnerung bleibt, ist der Typ, der mal nach einer Manta-Show sich in den Backstage geschlichen hat. Rotzevoll, nur um mir vor versammelter Mannschaft zu erzählen, wie scheiße das war. Und das war sehr, sehr, sehr beeindruckend, muss ich wirklich sagen.
Hat's dich geerdet?
Ich habe ihn dann geerdet, weil ich sehr sauer war über meine eigene beschissene Leistung. So, dann wurde er geerdet. Bin ich auch nicht stolz drauf, hätte ich drüber stehen müssen. Aber die Art und Weise, mit welcher unglaublichen Dreistigkeit der Typ meinte so, Alter, das ist nicht dein Ernst, ne? Also davor habe ich bis heute noch größten Respekt.
Also hoffentlich hört das.
Ja, es geht, wer weiß, also ich hoffe.
Ich hoffe, er hört noch irgendwas.
Ja, nein, so schlimm war das auch nicht. Nein.
Ja, aber ich sag, ne, das ist für mich echt so ein Ding. Ich habe so ein bisschen, mir ist das immer ein bisschen unangenehm und ich lenke dann lieber ab. Aber das heißt natürlich nicht, dass ich nicht gerne ein geiles Review von meiner Platte lese.
Hast du denn, wenn du früher angefangen hast, Konzerte zu spielen, Simon, hattest du Angst?
Nee. Also erstaunlicherweise, diese Frage habe ich mir besonders gestellt vor dem ersten Konzert, was ich je gespielt habe, beziehungsweise ich glaube, ich habe damals nur die legendären Blazing Angels, man erinnere sich, die haben irgend so ein...
Endlich wieder Blazing Angels.
Endlich geht es wieder um meine Lieblingsband, die beste
um
Band,
unser aller Lieblingsband.
Erste Mal, dass ich bei denen mitgespielt habe oder das einzige Mal wahrscheinlich, dass ich mitgespielt habe als Bassist, habe ich einen Song auf so einem Open-Air-Festival in Berlin-Spandau gespielt.
Und die haben dich für einen Song auf die Bühne geholt?
Ja, ja, weil die eine Bassist, die hatten eine Bassistin, und ich habe immer bei den Proben rumgehangen und die Songs dann irgendwie gelernt auf dem Bass, und dann haben die mich einen Song spielen lassen live so. Und da habe ich mir vorher die Frage gestellt, wie, ob ich nicht total aufgeregt sein werde. Und so ich bin eigentlich jemand, der total, also wenn ich zum Beispiel in der Schule ja irgendwie einen Vortrag halten musste, habe ich mir in die Hosen geschissen, aber von oben bis unten. Ja, dass die,
echt wahr?
Dass die Scheiße aus allen Nähten geplatzt, aber...
Bitte führ das aus.
Ja, also, ja. Aber komischerweise geht's mir beim Live-Spielen nicht so. Ich bin sehr, sehr selten überhaupt nervös. Ich sag mal, bei so einem großen Festival oder so, wo man dann mal vor ein paar tausend Leuten spielt, dann immer noch nicht jetzt krass nervös, so, aber dann ist schon so ein bisschen das Adrenalin, spürt man schon so ein bisschen. Aber so grundsätzlich, komischerweise, habe ich keine Bühnenangst irgendwie so. Ich bin nicht krass nervös.
Nee, das habe ich auch nicht. Da haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Was ich aber auch eher so meinte, so, ich meine, wie alt warst du, als du deine erste Show gespielt hast?
Naja, also wirklich tatsächlich erst so 17, 18 oder so. 17. Ja,
siehst du, ich habe mein erstes Konzert beim Karneval in der Schule im Februar 1995 gespielt. Und da war ich 12 Jahre alt. Und da habe ich heute drüber nachgedacht. Und nein, auch da hatte ich keine Angst. Aber ich glaube, also ich möchte die Frage umformulieren, Simon. Vielleicht ist Angst nicht das richtige Wort. War dir damals wichtig, wie das wohl bei den Leuten ankommt, was du da machst?
Also gerade in dem Alter auf jeden Fall. So in dem,
ja, das
Alter,
meine ich.
Ja, so, in dem Alter 100%. So, da stehst du das erste Mal auf der Bühne und denkst so, geil, jetzt bin ich hier vor den 70 Spandauern, kann ich jetzt mal hier kurz den Rocker raushängen lassen, so irgendwie. Das bin ich mir ziemlich sicher, dass mir das schon wichtig war, wie das ankommt. Auch als jemand, der immer keine Freundin hatte, weißt du?
Ja, ja, ja. Das war bei mir natürlich völlig anders, wie du dir vorstellen kannst. Meine erste Freundin war damals anwesend. Und ich weiß auch nicht, ob die das so geil fand. Da haben Buzzy, mein bester Freund Buzzy, ich erwähne ihn oft, wer kennt ihn nicht, mein Gitarrist und Co-Sänger in der legendären Bremer Band, die Dreckspistols, haben wir auch schon öfters hier Mucke vom vorgespielt, absoluter Knaller. Leider nur kurzes Leben, von Oktober 94 bis Juni 95.
Immerhin.
Ich weiß auch nicht, ja, warum ich mir das immer alles so merke, aber gut, egal. Und da haben wir halt einfach, sind wir einfach eine Stunde früher zu der Schulparty gegangen und haben einfach so aus Tischen eine Bühne aufgebaut, haben unser dieses halbe Schlagzeug, was eigentlich nur so aus so zwei Toms und einer Snare bestand, das erzähle ich ganz gerne.
Ja.
Und ich kannte halt immer nur so diesen D-Beat. Du weißt ja, was ein D-Beat ist, aber auf, ja, da, auf da, auf da, auf da, auf da. Kannte ich so von so den Punkbands, die ich gehört habe, aber mir war nicht klar, dass das Umf mit der Kickdrum gemacht war, weil ich nicht wusste, was eine Kickdrum ist. Ich wusste nur, was eine Snare ist, und deswegen habe ich immer die Kick mit der Tom gespielt. Aber die Tom war natürlich viel höher als die Snare. Und das war Biu Buff, Biu Buff, Biu Buff. Egal. Klang fürchterlich.
Fürchterlich.
Und Basi hat halt. Natürlich. Sekunde.
Ja.
Raufhauen. Und Buzzy hat mit so einem Crate-Amp gespielt, der voll auf 10 aufgerissen war, und wir haben beide rumgebrüllt. Egal. Aber ich erinnere mich, dass mir das total wichtig war, wie die Leute das fanden damals. Und ich glaube, die fanden das nicht so gut.
Ja.
So, und da war ich dann schon so. Ich glaube, das kam nicht so gut an. Und ich kann mich noch an ein anderes Konzert erinnern, da war ich auch so 13. Da haben wir wieder Buzzy bei der Geburtstagsparty von auf dem 18. Geburtstag seiner großen Schwester gespielt.
Nice.
Und ja, pass auf, und dann haben wir uns selber als Band da so reingequatscht, so, ey, können wir hier spielen, Alter, das wird mega geil, Alter, wir liefern Koma ab, verspreche ich dir, wird ein totaler Ritt für alle Beteiligten, so wurde es dann auch. Und da haben wir dann gespielt und meine Eltern waren da und haben das auf VHS, auf Videokamera aufgenommen. Und dann habe ich das später zu Hause angeguckt und war so total überrascht, dass in den Gesichtern der Leute so überhaupt keine Begeisterung zu lesen war. Und war dann schon so ein bisschen enttäuscht, weil ich dachte so, ey, du reißt dir hier so den Arsch auf und machst hier so, ich habe mir so Witze vorher ausgedacht und habe eine Krawatte angehabt und so ein Zylinder und so, ne? Hab also den tollsten Auftritt zurecht gebastelt, den man sich vorstellen kann, und dann so in den Gesichtern der Leute so, ja, okay, weißt du, wie sich so ein Slow Clap anhört? Mhm. So, die Leute sind verwirrt und wissen nicht so, ob der Typ das jetzt ernst meint oder behindert ist. So. Ja. Und das war so, der Applaus hörte sich danach an. So. Und das habe ich schon mit 13 auch schon geschnallt. Und naja, das ist also die Videobeweise waren dann ernüchternd. Dann habe ich mir hinterher schon die Frage gestellt: so, ey, wie kann was, was dir so wichtig war, was dich wochenlang hat nicht schlafen lassen?
So verpuffen?
So verpuffen, genau. So, wie kann das so wenig Begeisterung stürmen? Und ich glaube, vielleicht ist es auch eine gute, harte Schule so, aber das beweist meine These, dass das, glaube ich, mir schon immer irgendwie wichtig war, dass das, was ich tue, irgendwas in den Leuten auslöst. So, ne? Und es haters gonna hate, so players gonna play. Die Leute, es gibt immer Leute, die das, was man machen, aus. Guck mal, du weißt ja selber, Simon, es gibt Leute, die finden das, was du tust, per se scheiße. Mhm. Richtig? Solche Leute, du kennst auch bestimmt auch so ein, zwei, drei Leute, du könntest abliefern, was du willst. Du könntest eine neue Appetite for Destruction schreiben und die Leute würden sagen, diese Person, oh Simon, Alter, wieder mit so einer Schrottplatte um die Ecke gekommen. Ja,
mit Sicherheit gibt es sowas.
Ja, da kenne ich einige bei dir. Ja. So, ne? Und inklusive deiner Frau natürlich. So, die kann man eh nicht irgendwie zufriedenstellen. So. Aber grundsätzlich glaube ich sonst, dass das schon eine wichtige Motivation ist, dass man das gute Gefühl, irgendwas zu kreieren, was den Leuten was bedeutet. Gar nicht mal so, dass die mich geil finden. Verstehst du? Es ist mir echt egal, ob die mich geil finden. Aber wenn ich was mache, ja, ich glaube schon. Doch, das ist mir, glaube ich, schon. Naja, andererseits, guck mal, was mache ich hier gerade? Ich nehme mir die Dreistigkeit raus und mache hier den Kasper am Mikrofon und weiß überhaupt nicht, wie viele Leute, na gut, ich weiß schon in etwa, wie viele Leute zuhören. Es sind tatsächlich einige, was ich nahezu schockierend finde. Aber ich nehme mich offensichtlich irgendwie, ich nehme mich nicht wichtig, weil ich hau mich selber sehr gerne oft und viel in die Pfanne. So, aber irgendwie denke ich, dass das schon irgendwie besser ist, wenn die Leute das wissen, was ich zu sagen habe, offensichtlich. Geht ja genauso, sonst würdest du hier nicht sitzen und drüber reden, oder?
Ja, anscheinend, ja.
Ja, aber na gut, ich habe dich natürlich auch gefragt, ob du mitmachen
du willst. Du hast mich mit vorgehaltener Shotgun dazu gezwungen, quasi.
Das ist dieselbe Frage, warum man immer live, bei Live-Konzerten so, kennst du das Gefühl, dass der Funke einfach nicht überspringt, man spielt ja. Und trotzdem gibt man 110% und man weiß eigentlich, das ist extrem unlogisch und es macht überhaupt keinen Sinn und trotzdem kann man nicht aus seiner Haut, weil man sein Bestes gegeben haben will?
Ja, ich finde auch live tatsächlich, weißt du, das ist ein interessanter Punkt, den du ansprichst. Ich finde, live fällt es vielleicht schwerer ins Gewicht, als jetzt, sagen wir mal, wenn jemand ein scheiß Review schreibt oder so. Wenn du live spielst und dich richtig reinhängst und du merkst, dass der Saal ein Vakuum ist irgendwie, dann ist es schon manchmal schwierig so. Also ich sag mal, es kommt natürlich auch immer ein bisschen drauf an, was man so als Band wie man sich nach außen hin, sage ich mal, auch präsentiert und so. Und ich kann mir nur vorstellen, dass wenn man, sagen wir mal, noch so ein bisschen so das Animateur-Gen hat und versucht, die Leute auch richtig mit einzubinden, dass wenn dann das alles verpufft, dass das halt schon richtig schwierig wird. So, also ich sag mal so, mit War from a Heart
Attack. Da habe ich auch ein paar Stories.
Mit Sicherheit, Alter, ne? Das ist halt genau das Ding. Hatten wir mit der alten Band auch so, ne? Unser Sänger hat ja auch zwischen den Songs halt irgendwie Zeug gelabert so und manchmal ist das halt total verpufft und dann wird es halt auch richtig awkward irgendwie so, wenn jemand versucht, die Leute dazu zu animieren, irgendwie teilzuhaben und die Leute einfach keinen Bock drauf haben. Das ist einfacher, wenn man als Band dann doch die Schnauze hält, was ja zumindest jetzt mein Modus operandi ist so. Aber nichtsdestotrotz, wenn wir eine Show spielen und man merkt, dass die Leute überhaupt keinen Zugang finden, dann ist es trotzdem ein bisschen awkward so. Und dann muss,
nervt.
Ja, dann muss man so ein bisschen gucken. Also dann für mich kann es dann nur noch ein richtig geiler Bühnensound retten. Wenn der Bühnensound so geil ist, dass das Spielen einfach Spaß macht, dann kann ich auch, sage ich mal, noch umschalten dazu, dass ich irgendwie für mich spiele so. Aber wenn das Publikum sich einen Scheiß für das interessiert, was ich mache, und der Bühnensound scheiße ist und ich deswegen auch das Gefühl habe, nicht gut zu spielen, dann wird es schon doch auch ein bisschen ätzend so. Und da bin ich auch nicht immun gegen, auf keinen Fall.
Und wenn dann noch das Bier warm oder noch viel schlimmer alle ist, ne? Also dann ist echt so, also dann dreh ich durch. Echt wahr. Also das ist, ich weiß genau, was du meinst. Das Problem ist, Simon, so, ich bin ja zum Beispiel in meiner Band der Typ, der die Ansagen machen muss. Ich meine, ich muss keine Ansagen machen, aber ich kann da nicht so richtig aus meiner Haut.
Ja.
Das Beste, was in solchen Momenten passieren kann, ist, wenn es so ganz offensichtlich ist, dass du nur noch verlieren kannst und dass du gar nicht probieren brauchst. Und dann können solche Sachen witzig werden. Das hatten wir mit Manta nicht so oft, aber ein, zwei Mal, wo wir uns angeguckt haben und einfach nur noch gelacht haben, weil es so abenteuerlich absurd war. Eine völlig bizarre Situation, weil den Leuten ist so scheiße. Wir haben mal so ein relativ großes Festival, ich glaube, in Rumänien gespielt. Ich glaube, die Geschichte habe ich schon mal erzählt. Mit Creator zusammen. Creator wahrscheinlich so abends um 10 und wir so morgens um 8 oder so. Jetzt übertreibe ich, aber du weißt so ein bisschen das Ding. Und da sind wir so auf die Bühne gegangen und es war so ganz klar, es interessiert keinen. Keiner kennt auch die Band. Und wir haben dann so aufgebaut. Und selbst die örtliche Crew hat uns so überhaupt nicht ernst genommen. So gar kein Stück. Überhaupt nicht. Danke. Und während wir so aufgebaut haben, kennst du das, wenn die Crew so noch weiter so Kabel legt und einfach so über die Bühne läuft, während man schon spielt und so?
Ja.
Das war die ganze Zeit so, und egal, was du gesagt hast, es war den Leuten völlig egal. So, und auch so meine Lieblingssituation, wenn die Leute so am Bühnenrand sitzen mit dem Rücken zu dir. So,
ja, geil, ja.
Das kennst du so von so Hardcore-Shows bestimmt noch sehr, sehr genau, so, yep, oder?
Ja.
Das ist halt auch so einer ganz wenigen Momente, wo ich dann wirklich so sag, so, Alter, dann geh raus. So, finde ich extrem scheiße, wenn Leute das machen.
Das Allerschlimmste ist, ich finde, die nächste Form der, wie soll ich sagen, der Beleidigung ist, wenn jemand, der sich offensichtlich nicht für dich interessiert, vorne am Bühnenrand Kippe raucht. Das hatte ich, wir haben in Österreich gespielt und da habe ich vor der Show, das war mal so meine, na, ich will mich jetzt nicht entblößen, aber es war mal meine Ausrede, wenn wir irgendwo in so Raucherläden gespielt haben, habe ich immer gesagt, so, ja, sorry Leute, ich habe, ne, ich bin allergisch, so, ihr könnt nicht rauchen. Und oft hat das geklappt.
Das hast du denn dem ganzen Publikum gesagt?
Hab ich vor der Show dem ganzen Publikum, hat auch oft geklappt, so. Ey, ey, jetzt mal ohne Scheiß, weil wenn ich eine Show spiele, wo Leute rauchen, bin ich abgefuckt. Also auch zwei Tage lang geht's mir richtig beschissen, so. Ich komme tatsächlich darauf nicht wirklich klar, so. Und ich habe dann oft einfach, ja, wenn wir irgendwo, Österreich zum Beispiel, ja, wo die Leute in irgendwelchen Clubs rauchen, so, da habe ich dann halt einfach gesagt, so, ey, Leute, ich weiß, ihr könnt hier rauchen, aber wäre cool, wenn ihr das jetzt mal für 30 Minuten nicht macht, so, weil ich gegen den Shit allergisch bin. Irgendwie sowas, ja. Jedenfalls, wir haben in Salzburg gespielt und vor mir stand so ein Bengel, der sich halt offensichtlich überhaupt nicht für uns interessiert hat. Und der hat eine Kippe geraucht und der hat die Hand auf meinen Monitor gelegt oder auf den Bühnenboden die Hand mit der Kippe gelegt, der hat den Rauch in meine Richtung geblasen und dem bin ich halt irgendwann einfach auf die Hand getreten, so als es mir zu dumm wurde. Ja.
Simon Havemann, ein militanter Nichtraucher geht seinen Weg. So, das soll auf seinem Grabstein stehen.
Militanter Nichtraucher kann man gerne auf meinen Grabstein schreiben. Und zwar
ich wusste gar nicht, dass das so ein emotionales Thema ist bei dir, das Nichtrauchen.
Ich hasse einfach so Rauchqualm. Das macht mich fertig.
Ich war früher leidenschaftlicher Raucher.
Du,
ich habe nur aus Angst aufgehört.
Ich habe von 15 bis 20 habe ich auch geraucht. Ich habe 5 Jahre lang geraucht.
Was? Tatsächlich? Was für ein Hypocrite. So, du hast geraucht, aber und jetzt hast du es, ja?
Ja, es ging ziemlich schnell. Also ich habe geraucht, dann habe ich es mir von einem auf den anderen Tag abgewöhnt irgendwie. Und
Rauchen ist das Geilste. Solange man lebt, soll man rauchen.
Alter Hahn, ey. Nee, es ist ziemlicher Abtörn.
Ich habe wahnsinnig gerne geraucht, aber wie gesagt, aus reiner Angst aufgehört, weil ich natürlich auch extremer Hypochonder bin. Und ja, aber gut, liebe Leute, natürlich ist es gut, nicht zu rauchen, aber Rauchen ist Hammer. So, also ich habe sehr gerne geraucht. Es gibt nichts Besseres, als eine schöne Zigarette und Bier dazu zu trinken. Alter, was gibt's denn bitte Schöneres, Alter?
Keine Ahnung, Asphalt lecken.
Was willst du mich verarschen? Asphalt lecken ist
noch
maximal
besser.
Maximal halb so gut. Naja, aber so jeder Jack ist anders, die Geschmäcker gehen auseinander.
Das ist richtig.
Also, hast du mal, ich meine, vorwiegend, wie verletzlich macht man sich, wenn man Kunst macht? Wenn man die Kunst nach draußen stellt und Leute zum Anhören gibt und sie bewerten lässt? Und und man sagt ja nicht, bewertet meine Kunst, ist ja nicht so roast me wie auf Reddit oder so, aber ne, wenn man halt was rausbringt in irgendeiner Form, dann kann es halt sein, dass es dafür Feedback gibt und da muss man irgendwie mit umgehen können. Hast du schon mal Musik für Frauen geschrieben, in die du verliebt warst, so ein Lied aufgenommen oder sowas?
Ja, so in ganz jungen Jahren, Texte zumindest, ja.
Wie, dann hast du einfach denen die Texte ohne die Mucke geschickt?
Was? Nee, ich habe denen die Songs nicht geschickt. Ich habe natürlich, wie es sich gehört, für jemanden, der schüchtern ist, die Texte einfach geschrieben und entweder da wurde ein Song draus und den haben wir dann aufgenommen oder nicht. So, aber ich glaube, das letzte Mal, dass ich das gemacht habe, wenn ich es zurück überlegen muss, war ich 19, würde ich sagen. Ich glaube, das letzte Mal, dass ich wirklich einen Song über eine Frau, in die ich verliebt war, geschrieben habe, war ich 19, ja.
Nicht nur über, sondern für die Frau, das ist meine Frage.
Ach so, für? Nee, habe ich tatsächlich noch gar nicht. Also für auf keinen, habe ich nicht, nee.
Ja, das ist auf jeden Fall ein interessantes Gefühl. Ich habe das ein, zwei Mal gemacht, so auch natürlich in sehr jungen Jahren. Ist sehr interessant, weil da stirbt man natürlich 1000 Tode, wenn man das dann wirklich macht und der das Mixtape in die Hand drückt oder das Tape und so überlegt, Alter, was ist, wenn die das nicht gut findet? Dann bist du erledigt.
Ja.
Sehr interessantes Gefühl. Natürlich waren die Songs absolute Hits und sind natürlich bombig angekommen, deswegen immer. musste ich mir natürlich keine Sorgen. Alter, ich habe da Leichen im Keller, Alter, du gehst kaputt, Simon, so, ne? Alter, wirklich, ey, irgendwann, wenn du hier das nächste Mal besuchen kommst, rauchen wir Crack, Alter, und dann vielleicht, dann würde ich dir das vorspielen, wirklich wahr. So wie ich so 14 Jahre alt war und so einem älteren Mädchen, die auch schon 16 war, einen Song geschrieben habe. Die hat aber gesagt, die fand das gut.
Oh, okay. Also an sowas habe ich mir nicht die Hände verbrannt, um ehrlich zu sein. Dazu fehlte mir auch das Selbstvertrauen.
Nicht nur die Hände.
Ja, alles. Alles auch das, die Seele. Die Seele verbrannte. Ja,
unter anderem die Seele.
Ja.
Das kann ich den Leuten nur empfehlen. Auch wenn man mal richtig irgendwie zittern will, einfach mal für eine andere Person, bei der man nicht weiß, dass es ein Home Run wird. Mhm. So, und das kommt eh gut an, wie zum Beispiel seiner eigenen Mutter ein mega beschissenes Bild zu Weihnachten malen, was ich heute noch mache.
Ja.
Nee, mache ich nicht mehr, aber du weißt so, ne? Wo man weiß, ja, wo man selbst als Kind so ein Bild gemalt hat und selbst als Kind weiß, ist nicht so geil geworden. Aber hey, meine Mutter ist meine Mutter und sie kann es nicht ändern. Der Instinkt sagt ihr, sie soll mich lieb haben, so, ne? Deswegen kann ich da jetzt auch so ein B-Scheiß abliefern, so, ne? Aber wenn man so ein Lied, so ein Song für eine Frau aufnimmt, gerade in jungen Jahren, der dann natürlich auch super kitschig ist und so. Interessantes Gefühl, wenn man dann sagt, Alter, das habe ich jetzt nicht wirklich gemacht, so, ne? Und aber doch, ja, habe ich.
Aber Hanno, du bist,
aber es ging bei mir gut aus.
Okay, ja, du bist aber auch echt so ein Typ, der nichts ausgelassen hat. Also ist vielleicht so der Unterschied. Ich war nämlich immer ziemlich schüchtern, so. Bei mir hat es lange gedauert, bis ich aus meiner Haut so ein bisschen rausgekommen bin. Und wenn man ziemlich schüchtern ist, dann macht man so eine Sache nicht. Dann schreibt man keine Songs für Mädels oder so, sondern man hält schön die Klappe und quält sich alleine ab.
Zu Hause einfach Tränen aus Blut weinen und immer wieder die Boa würgen und halt einfach die ganze Welt hassen einfach, Alter.
So macht man das, wenn man schüchtern ist.
Ja, das ist auch gut so. Und sonst würde jetzt deine Band auch nicht so klingen, wie sie heute klingt. So, nicht so eine frohe Natur wie ich, bei der natürlich im Leben immer alles total glatt liegen. Also so, das kann ich so nämlich nicht stehen lassen, Simon. So, also ich war auch extrem schüchtern. Ich war ganz schwer in ein Mädchen verliebt, als ich so 13 war in meiner Schule, ja, in Bremen. Mhm. Und Alter, die sah traumhaft aus. Wirklich eine ganz tolle Frau. Werde ich heute noch schwach, wenn ich drüber rede und dran denke. Und ich wusste damals, dass die so, das war zu der Zeit angesagt, so Mitte der 90er, als die so Offspring und Green Day gut fand, so, ne, so, das war da halt so Mainstream-Mucke, darf man nicht vergessen, eine tolle Zeit, muss man sagen, tolle Zeit, Alter, würde ich so mit Kusshand wiedernehmen. Mhm. Und da habe ich wirklich ein Jahr lang, durch jede Pause bin ich immer im Kreis gelaufen, in der Hoffnung, dass sie eines Tages mit mir redet. Und dass wir über Musik reden können, was für die einzige Sache war, mit der ich mich so ein ganz kleines bisschen auskannte, oder eigentlich schon relativ gut auskannte. Und dann habe ich ein Jahr lang ein fertig gemachtes Mixtape jeden Tag in meiner Hosentasche gehabt, wo ich natürlich weiß, dass sie so ein bisschen affin für so Punk oder Rockmucke war, so die coolsten englischen Underground-Sachen und so drauf hatte, so um so richtig Eindruck zu schinden, weil man natürlich, kannst dir vorstellen, gemocht werden will und möchte, dass die Leute einen respektieren. Und es ist nie zu der Situation gekommen. Und da hatte ich dann natürlich total smart meine Telefonnummer reingeschrieben und dachte so, habe ich mir meinen Träumen ausgemalt, dann gibst du dir das, ey, dann rufst du dich an und dann irgendwann klingelt das Telefon und dann ist sie dran und sie will mit dir über die UK Subs oder The Damned sprechen oder so. Das ist aber nie passiert.
Klingt auch furchtbar unwahrscheinlich, aber...
Und jetzt ist sie mega hochbezahlte Chirurgin in Deutschland, in Bremen, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche. Und wir haben original auch seit 1995 nie wieder miteinander geredet.
Und du weißt trotzdem, was sie jetzt macht.
Ja, weil natürlich, ich bin da durchaus Stalker geblieben, so ist nicht. Also ohne Scheiß, ich glaube, ich habe das vor 2 Wochen nachgeguckt oder so. und dann einmal, ein einziges Mal, ja, habe ich meinen Mut zusammengenommen und habe bei der zu Hause angerufen unter einem total fadenscheinigen Vorwand. Ich weiß es nicht mehr. Und das war auch so... Oh, das war so ganz klar, ey, dein Anruf ist hier nicht willkommen. Es war so, ja, moin, ja, hey, hier ist Hanno, Alter, wie geht's und so, ne? Hängt da richtig? Nee, natürlich habe ich was anderes gefragt, ich weiß nicht mehr. So. Und man war so, ja, hallo. Und so absolute Stille am anderen Ende vom Apparat. Und dann so, oh, meine Mutter hat mich gerade gerufen, ich muss runter Hausaufgaben machen. Und es war so, nee, hat sie garantiert nicht. Es war absolute Stille. Ja. So, naja. Das war, und seitdem habe ich es nie wieder probiert.
Okay.
Hat das Mixtape also auch nicht verdient, habe ich es mir selber vorgespielt.
Ist ja, du bist ja eh dein dankbarster Zuhörer quasi.
Das muss man natürlich auch sagen, so, ne? Also auch wenn ich sage, ich mache die Musik, die ich jetzt mache, also ich halte die These, die Musik, die ich spiele, mache ich für mich, halte ich für verlogen. Ich glaube an diese These einfach nicht. Und 9,9 Leute von 10, die das behaupten, glaube ich, lügen sich was in die Tasche. Man macht Musik, damit Leute das geil finden. Ende aus, Nikolaus. So, daran glaube ich.
Ich würde sagen, ich mache sie für mich, aber nicht nur für mich.
Nee, ich mache sie für mich in dem Sinne, weil das mein Hobby ist oder meine Leidenschaft, weil es nichts Schöneres für mich im Leben gibt, als Musik zu machen. Das mache ich, natürlich. Aber in dem Moment, wo ich sie dann an andere gebe, und das mache ich immer, möchte ich, dass die Leute das gut finden, ganz klarer Fall. Und wenn die es nicht gut finden, komme ich zu dir nach Hause und schneide dich durch.
In der Mitte.
So, nee, aber dann bin ich natürlich, also, ne, ich bin dann auch nicht traurig oder sonst was, aber das will ich sagen. Es geht gar nicht darum, dass ich dann traurig bin, wenn die Leute nicht gut finden, was ich mache, sondern es geht darum, dass ich glaube, dass die Leute sich was in die Tasche lügen, wenn jeder Musiker, der sagt, ich mache das nur für mich, ist mir egal, was die anderen denken, das stimmt einfach nicht, das glaube ich nicht. Und jeder, der euch das da draußen erzählt, lügt, inklusive euch selbst.
Wie schon am Anfang gesagt, das Mindeste, was man will, ist Leute anzusprechen, mit denen man sich selbst super identifizieren kann, von denen man denkt, die sind wie man selbst irgendwie. Das würde ich sagen, ist das absolute Minimum. So, weil wenn man nur Musik für sich selber machen würde, braucht man sich auch nicht unbedingt rauszubringen. So, ja, also ich meine, man kann da sicherlich
sind die Konzerte durchaus auch langweilig.
Ja, man spielt halt mit
aber
sich selbst.
Ich habe es ja durchaus schon, ja, immer wieder gerne, sieht man immer oft und gerne, aber ich habe das ja durchaus gebracht, haben wir schon mal erzählt. Ich habe durchaus mal das Konzert für mich alleine gespielt, beziehungsweise für mich und meine Bandmitglieder, so, ne?
Ja.
Ich erzähle die Geschichte, weil sie einfach so gut ist, jetzt einfach nochmal. Wir haben den absoluten Rekord, dass wir vor -1 gespielt haben, vor einem komplett leeren Laden, wo eine Person vom Thekenpersonal abgehauen ist. Das macht offiziellen Zuschauerschnitt von -1.
Ja, das gut. Das ist sehr gut.
Gut, Hanno, ja. Gut. Ja, gut. Jeder, wie er kann.
Genau, jeder, wie er am besten kann.
So, und naja.
Was mir gerade noch so einfällt, ist, weil es mir auf jeden Fall auch passiert ist, und da bin ich jetzt einfach mal schonungslos ehrlich, wir waren ja damals mit War from a Hardest Mouth schon auch ziemlich verwöhnt, sage ich mal. Ne? Es war eine andere Zeit irgendwie. Einerseits, es gab... MySpace irgendwie und wir haben damals extrem viele Leute zum Beispiel über MySpace auch erreicht und so hat es dann, ging das mit der Band sehr schnell los, so, ja, und dann gab es auch sehr schnell sehr viele Tourangebote und so weiter und so fort, und wie ich vorhin auch schon meinte, es gab extrem viele kleine Online-Magazine, die deinen Scheiß reviewed haben und so, und zum Beispiel ist mir da schon eine starke Veränderung in dieser ganzen Landschaft aufgefallen, als wir dann mit Nightmare angefangen haben, obwohl wir auch einen guten Start hatten, aber es war schon nochmal wenn man seine Erwartungen so anpassen muss, ja, weil sich Sachen einfach auch verändern irgendwie und vielleicht nicht mehr so einfach sind, in Anführungszeichen, das kostet auf jeden Fall auch ein bisschen eine Umgewöhnung, wenn man vielleicht verwöhnt ist von einem, ja, in Anführungszeichen, Erfolg, den man mal hatte.
Ich weiß genau, was du meinst. Mir ist das nie passiert, weil ich vor Manta nie mit irgendwas Erfolg hatte, nicht mal so annähernd oder so. Deswegen bin ich auch immer so, fand ich das so krass, die Stories, die du mit W-Farm erzählst, dass das wirklich so wie aus dem Bilderbuch war. Total szeneaffine Band, die Szene für diese Band war total gesund, es gab eine ganz große Nachfrage, Internet war immer noch so nicht neu, aber trotzdem noch ein total ganz neues, sich immer wieder selbst revolutionierendes Tool, und dann, wie du sagst, so MySpace, man hat Leute auf der ganzen Welt erreicht, habe ich nie erlebt, natürlich versucht, aber nie geklappt, so, ne? Und ja, ich habe so ein, zwei Freunde, und da nenne ich jetzt keine Namen, aber die haben früher in sehr bekannten Bands gespielt. Da habe ich teilweise so als Guitar-Tech oder so gearbeitet und so. Und die haben dann so Nachfolgebands gegründet, und die konnten nie, nicht mal annähernd an den Erfolg der alten Bands anknüpfen. Aber die haben einfach nicht, die haben es einfach nicht sein lassen können. Und da war so ganz klar, also da, beziehungsweise, ich will mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber da habe ich mir die Frage immer gestellt, machst du das jetzt für dich, weil du einfach leidenschaftlicher Musiker bist, oder machst du das so hart, weil du dich nicht damit anfreunden kannst, dass dein Ruhm und deine alte Band vorbei ist und du ganz, ganz doll hoffst, dass du eventuell nochmal das Ding nach Hause segelst, dass du nochmal so viel Glück hast, so. Und das waren sehr, sehr traurige Phasen von diesen Leuten, und die waren auch sehr, sehr unglücklich, das war sehr offensichtlich.
Ja, ich glaube, da gibt es eben immer solche, so und solche irgendwie, ne? Es gibt Leute, die es einfach nicht lassen können, Musik zu machen, und das ist auch okay. Und dann gibt es sicherlich Leute, die diesem Gefühl hinterherrennen, die genau, dieses das Feeling meine ich. Brauchen.
So, es ist ja wunderbar, wenn Leute nicht aufhören können, Musik zu machen. Das ist fantastisch. Ja. Es wäre eine viel bessere Welt, wenn die Leute viel mehr Musik machen würden, obwohl das will ich nicht gesagt haben. Eigentlich wäre es eine bessere Welt, wenn viele Leute gar keine Musik machen würden. Aber du weißt, was ich meine. Aber ganz schlimm sind wirklich die Leute, und ich bewerte das nicht mal, aber es ist genau das, was du sagst, die einfach dem Gefühl hinterherrennen und es nicht ertragen können, bedeutungslos zu sein.
Ja, das ist schlimm. Das ist,
kennst du doch, Simon, in der Szene, ja, in der du dich bewegst, da kennst du doch echt einige, nicht vielleicht persönlich, aber da gibt's doch so viele Beispiele von Bands, die, oh, Alter, da stellen sich mir die Fußnägel hoch, so Bands, die vor 10, 20 Jahren noch vor 1500 Leuten gespielt haben und jetzt teilweise vor so 90 Leuten gondeln und so, und weil sie einfach nicht aufhören können.
Weißt du, das ist zum Beispiel auch so eine Sache, als wir War From A Harlot's Mouth aufgelöst haben, ich hatte genau das Gefühl auch, dass die Band weiterzuführen zu dem damaligen Zeitpunkt einfach auch nicht, wie soll ich sagen, nicht besonders graceful so gewesen wäre. Ja, ich hatte das Gefühl, dass das so ein bisschen, dass einfach die Zeit so ein bisschen vorbei war, und ich hatte auch kein Gefühl, das irgendwie totzuschlagen bis zum geht nicht mehr mit der Brechstange und dann irgendwann vor 30 Leuten zu spielen. Das wäre ja auch einfach kein schönes Ende gewesen. So, ich hatte einfach das Gefühl, wir haben mit unserer Abstand besten Platte aufgehört und haben dann noch zwei, drei Touren hinten rangehangen nach der Platte, so, und es hat sich aber schon eigentlich ziemlich schnell, 3 Monate oder so nach dem Album-Release, war für mich eigentlich schon so das Gefühl da so, okay, naja, Ending on a High Note sozusagen. Wir machen das jetzt hier noch, aber dann ist es, glaube ich, besser, Schluss zu machen. Und da stand auch das Konzept für Nightmare zum Beispiel, stand schon auf den Beinen und so. Und ich hatte einfach das Gefühl, es ist an der Zeit. Und ich glaube auch nicht, dass es damals wirklich gut gewesen wäre, weiterzumachen. Das hätte dem Ruf der Band, glaube ich, nicht unbedingt geholfen. Und es wäre auch ein Scheißgefühl gewesen, wenn wir dann auf einmal so abgestunken hätten und immer weniger Touren bekommen hätten und leere Shows gespielt hätten. Das wäre wahrscheinlich einfach auch kein geiles Gefühl gewesen. So.
Simon, das ehrt dich, weil das, diese Weitsicht haben nicht alle, sollten aber eigentlich alle haben, aber ich finde es auch extrem wichtig, dass Bands so sich nicht so selber runterwirtschaften. Und damit meine ich jetzt natürlich nicht das Finanzielle, sondern einfach so, was ihr, ja, man muss irgendwie ein Gefühl dafür haben. So wie so ein Wikinger, wenn er nicht mehr kämpfen kann, dann geht er in den Wald und hängt sich auf. und man muss wissen, wann Dinge vorbei sind. Und zum Beispiel auch diese Folge jetzt könnte jetzt eigentlich sehr gut, weil du hast so wahre Worte gesagt gerade, die würde ich jetzt gerne so sacken lassen. Mhm. Und vielleicht machen wir einfach den Deckel jetzt zu hier.
Machen wir so, oder, Hanno?
Ja, mir hat das wieder sehr gut gefallen, mal über so persönliche Sachen zu reden. Danke, dass du immer für mich da bist, Simon, wenn ich meine Filme fahre.
Weißt du doch. Und was ich noch sagen wollte, Hanno, du bist ein ganz toller Typ.
Besser spät als nie. Wer gerne unsere auch den Menschen hinter dem Rockroboter besser kennenlernen möchte, dem sei die Folge 11 empfohlen. Ich glaube, Folge 11 war das. Für die haben wir viel Lob gekriegt. Wie hieß sie noch? So auf der Couch oder irgendwie sowas? Oder
pass auf, da gucke ich jetzt nochmal schnell nach, wie die hieß.
Wie hieß die denn? Auf jeden Fall haben Simon und ich sich mit so gewagten Thesen, die wir dann gegenseitig beantworten mussten, komplett nackt gemacht. Und seitdem kennen wir uns wie die innere Westentasche.
War es Lektion in Demut oder?
Es war die Lektion in Demut. Check das mal aus. Simon, danke für deine Zeit. Danke fürs Zuhören. Es hat Spaß gemacht heute. Auch wenn es vielleicht etwas wirr war. Aber irgendwie ein Gefühl begleitete mich. Und jetzt weiß ich, warum ich das alles mache. Weil es Spaß macht. Also Labarababa, man darf ja nicht vergessen, macht man das für sich selber, macht man für andere. Kommt das gut an, kommt es schlecht an? Will man, dass das alle mögen? Eigentlich, Lade, ich glaube, ich habe einfach Spaß daran, das zu tun, was ich tue. Geht dir das auch so?
100%.
Nur das zählt. Danke dir, Simon. Bis später.
Hau rein.
Tschüss.
Ciao, ciao.
Serve one master, that is destruction.